Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler und mir gegenüber sitzt heute kein Redakteur, sondern ein ermittelnder erster Kriminalhauptkommissar, und zwar Dieter Erbel. Aktuell ist er Leiter des Dezernats Zielfahndung beim Landeskriminalamt im Saarland. Ja, willkommen, Herr Erbel.
Hallo.
Und bei unserem heutigen Fall spielen Sie ja eine große Rolle, denn Sie lösten den Fall mit Ihren Kollegen, und zwar nicht nach wochenlangen Ermittlungen, sondern innerhalb von 24 Stunden. Aber wir starten wie immer ganz von vorne. Es ist das Jahr 2010. Eine Frau wird getötet, und zwar im Saargau, genauer in Wallerfang-Bedersdorf. Sie wurden damals zum Tatort gerufen. Können Sie ein bisschen schildern, um wie viel Uhr war das? Welche Infos hatten Sie überhaupt vorher?
Ja, also ich war im Jahr 2010 Leiter der Mordkommission bei der Kriminalpolizeiinspektion. Es war ein ziemlich heißer Sommertag, dieser 8. Juli 2010, ein Donnerstag. Tagsüber verrichteten meine Kollegen und ich unseren normalen Tagesdienst. Und nach dem Dienst befand ich mich mit einem Kollegen auf einer Veranstaltung in Saarbrücken. Als ich abends etwa gegen 21.15 Uhr vom Kriminaldauerdienst informiert wurde, dass es in einer Wohnung in Wallerfangen-Bedersdorf, also im Landkreis Saarlouis, zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Eine junge Frau wurde dort von ihrem Ehemann bei dessen Nachhausekommen etwa gegen 20.30 Uhr an diesem Abend Blut überströmt und tot auf der Couch aufgefunden.
Sie wurden also informiert, dass dort in diesem kleinen Ort im Kreis Saarlouis eine Leiche entdeckt wurde. Die Frau ist in einem schlimmen Zustand. Sie haben gesagt, sie war blutüberströmt. Wie gehen Sie als Ermittler da überhaupt vor? Sie fahren dort mit Ihren Kollegen hin. Und dann, wie geht es dann überhaupt weiter?
Ja, ich rief unterwegs noch vier Kollegen in ihrer Freizeit zu Hause an und bat sie ebenfalls zur Dienststelle bzw. zum Tatort, um dann dort die ersten Ermittlungen durchzuführen. Gleichzeitig wurde dann über den Kriminaldauerdienst die Tatortgruppe, die bei Tötungsdelikten immer sofort zur Spurensuche und Sicherung angefordert wird, informiert, sowie die Rufbereitschaft der Rechtsmedizin Homburg ebenfalls in Kenntnis gesetzt.
Okay, und die kamen dann dorthin und haben eben dann geschaut, was mit der Frau passiert ist, ob es irgendwelche Spuren vor Ort gab. Sie sind dann auch hingefahren mit Ihren Kollegen. Welches Bild bot sich Ihnen denn dann vor Ort?
Ja, am Tatort in Bedersdorf angekommen, wurde uns etwa gegen 22 Uhr der Tatort von der uniformierten Polizei, die ja schon vor Ort war, übergeben. Es zeigte sich folgendes Bild. In dem ausgebauten Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses wurde die damals 25-Jährige, nennen wir sie Jennifer, in ihrem Wohnzimmer tot auf der Couch liegend aufgefunden. Es war sofort erkennbar, dass die Leiche massive Schädelverletzungen aufwies, welche todesursächlich waren. Oder wie es bei uns im Fachjargon bezeichnet wird, die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass sie mit dem Leben nicht mehr vereinbar waren. Die Leiche lag in Rückenlage und war nur teilweise bekleidet. Es waren keine Aufbruchspuren an den Türen erkennbar, sodass man davon ausgehen konnte, dass das Opfer den Täter in die Wohnung gelassen hatte, beziehungsweise dieser sich berechtigt dort aufgehalten hatte. Auch wurde auf den ersten Blick offensichtlich nichts durchwühlt beziehungsweise entwendet, sodass ein Raubmord auch schon früh ausgeschieden werden konnte.
Sie finden diese Frau also in diesem schlimmen Zustand. Sie ist halbnackt und sie hat massive Schädelverletzungen und ist daran auch gestorben. Wer war denn dieses Opfer überhaupt? Wer war denn diese Jennifer? Was ist von ihr bekannt?
Ja, bei der toten Frau handelt es sich um eine 25-jährige Frau, die dort mit ihrem Ehemann seit einigen Monaten in dem Anwesen zur Miete wohnte. Und schon an diesem Abend wurde bekannt, dass die Jennifer gelegentlich der Prostitution, meist in Saarbrücken, nachging. Da dies wohl nicht im Interesse ihres damals 36-jährigen Mannes war, kam es bereits zu Zerwürfnissen in der Ehe. Die Ehe bestand noch nicht lange, noch kein Jahr. Es war auch schon von einer beabsichtigten Trennung die Rede.
Eine Trennung des ja eigentlich noch frisch verheirateten Ehepaares steht da also im Raum. Jennifer geht der Prostitution nach und dadurch kommt es auch immer wieder zum Streit. Rückt denn dann der Ehemann in den Fokus der Ermittlungen, weil eben schon ja Konflikte bestanden haben?
Ja, in erster Linie ermitteln wir bei Tötungsdelikten zunächst mal das Umfeld des Opfers. Wir fragen natürlich, wer kommt als Täter in Betracht, wer hätte ein Motiv für die Tat, wie sind die familiären Verhältnisse des Opfers, wie sind die sozialen Beziehungen des Opfers. Und die meisten Tötungsdelikte ereignen sich erfahrungsgemäß im sozialen Nahbereich. Daher wurde auch zunächst der Ehemann, der seine tote Frau ja abends auch auffand, direkt an diesem Abend schon ausführlich vernommen. Der Mann arbeitete damals als Paketauslieferer bei einem Paketdienst und war meist von morgens 4 Uhr bis abends 20 Uhr unterwegs. Er lieferte Pakete im Saarland und in Rheinland-Pfalz aus, aber anhand der überprüften GPS-Daten seines Fahrzeuges wurde uns jedoch in dieser Nacht schon klar, dass der Ehemann ein lückenloses Alibi hatte und somit als Tatverdächtiger ausschied.
Das heißt, Sie konnten feststellen, dass der Mann einfach an einem anderen Ort war, als die Tat passierte.
Richtig.
Jetzt haben wir eben gesagt, dieses Tötungsdelikt ist auf dem Saarlouis Gau passiert, in Wallerfang-Bedersdorf. Können Sie ein bisschen was über den Ort erzählen, wo dieses schreckliche Verbrechen passierte?
Wallerfang-Bedersdorf ist ein kleines Dorf in ländlicher Gegend auf dem sogenannten Saarlouis Gau. Es hat etwa 300 Einwohner und dort kennt eigentlich jeder jeden. Der Ort liegt in der Nähe der deutsch-französischen Grenze. Und in dem Tatanwesen handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus. Dort wohnten insgesamt 5 Mietparteien. In einer der Wohnungen im Dachgeschoss wohnte die Jennifer gemeinsam mit ihrem Ehemann.
Und ich meine, bei so einem Mehrfamilienhaus, da denkt man ja, vielleicht haben die anderen ja was mitbekommen, irgendeinen Streit. Wenn die Frau solche Verletzungen am Kopf hatte, ist das ja naheliegend, dass es jetzt nicht leise passiert ist, diese Tat. Gab es da irgendwelche Hinweise aus dem Haus oder aus dem Ort?
Nein, in dieser Nacht noch nicht. Wir haben uns zwar direkt mit unseren Vernehmungen, Zeugenbefragungen, Tatortaufnahme begonnen, aber an diesem Abend gab es da noch keinerlei Erkenntnisse.
Die Frau wurde morgens tot gefunden. Ist sie denn auch am Morgen gestorben oder wann starb die Frau konkret? Weiß man das?
Ja, also hier kann man einfügen, dass anhand einer ersten Leichenbesichtigung und den Leichenerscheinungen schon am Donnerstagabend davon auszugehen war, dass die Jennifer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offensichtlich jedoch erst am Donnerstagmorgen getötet wurde. Sie war abends, also bei der Tatentdeckung durch ihren Ehemann, also schon etwa 12 Stunden tot. Diese Aussagen können wir anhand der sicheren Todeszeichen, sprich Leichenflecke und Leichenstarre, treffen. Nach dem Tod einer Person, wenn das Herz aufhört zu schlagen, treten im Körper direkt biochemische Prozesse ein, die für uns diese Hinweise auf den Todeszeitpunkt zulassen. Und diese Todeszeitbestimmung ist auch deshalb von enormer Bedeutung, da nur aufgrund der Todeszeitbestimmung dezidierte Alibi-Überprüfungen bei Verdächtigen durchgeführt werden können.
Also eben auch bei dem Ehemann.
Genau. Und dieser Ehemann hat auch in seiner nächtlichen Vernehmung noch angegeben, dass er an diesem frühen Donnerstagmorgen mit seiner Ehefrau noch kurz telefoniert habe.
Der Ehemann kann also als Täter ausgeschlossen werden, weil er ein wasserdichtes Alibi hatte. Jetzt gehen wir nochmal zur Tat zurück. Der Kopf des Opfers war ja fast zertrümmert worden, also wies wirklich schwere tödliche Verletzungen auf. Was wir aber noch nicht gehört haben, mit was diese schweren Verletzungen überhaupt zugefügt wurden, was war denn die Tatwaffe und vor allen Dingen, wo war sie?
Also es fiel uns natürlich schon direkt in der Nacht am Tatort auf. Das war auch ungewöhnlich, dass ein potenzielles Tatwerkzeug, das natürlich auch aufgrund der Verletzung blutverschmiert hätte gewesen sein müssen, in der Wohnung nicht auffindbar war. Anhand der Verletzungen musste man davon ausgehen, dass es sich um einen Hammer, eine Eisenstange oder Ähnliches gehandelt hat.
Ein schweres Werkzeug also. Jetzt klingt das mal so als Laie betrachtet nach einer schwierigen Ausgangslage. Der Ehemann kann nicht der Täter sein, sie haben keine Zeugen, kein Nachbar hat in diesem Haus irgendetwas gehört und auch noch die Tatwaffe fehlt. Wie wird denn dann überhaupt ermittelt?
Ja, nach den ersten Vernehmungen, den Zeugenbefragungen an dem Abend und in der Nacht war uns am Freitagmorgen zu etwa gegen 5 Uhr morgens schnell klar, dass wir es hier mit einem bis dato unbekannten Täter zu tun hatten. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Tat offensichtlich im Umfeld eines sogenannten Prostitutions- und Trinkermilieus im Großstadtbereich Saarbrücken und Saarlouis ereignet hat.
Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Also das Opfer soll als Prostituierte gearbeitet haben.
Erfahrungsgemäß sind diese Delikte in diesen Bereichen schwer aufzuklären, da sich die handelnden Personen sehr konspirativ verhalten und an einer Zusammenarbeit mit der Polizei wenig bis gar nicht interessiert sind.
Das heißt, eigentlich eine schwierige Ausgangssituation erstmal für Sie gewesen.
Die Delikte in diesem Bereich sind in der Regel normalerweise schwer aufzuklären. Und vor diesem Hintergrund, also das Tötungsdelikt mit unbekanntem Täter im Prostituiertenmilieu in Saarbrücken, Saarlouis-Wallerfangen, wir wussten, dass wir viele Szene typischer Gaststätten in Saarbrücken, Saarlouis überprüfen mussten. Wir haben auch dann schon angefangen mit dem Erstellen von Ermittlungsspuren. Und an diesem Freitagmorgen ab 7 Uhr wurde dann unter meiner Leitung eine 20-köpfige Mordkommission gebildet. Der Mordkommission gaben wir den Namen Moko Gau. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir schon 24 Stunden ununterbrochen auf den Beinen, aber ab da ging es ja erst richtig los.
Es geht richtig los? Was heißt das denn? Sie waren ja nun schon stundenlang am Tatort. Was geht denn nun richtig los?
Ja, das heißt, dass der Tag beginnt. Es war Sommer, es war hell, die Leute werden wach, die stehen auf, die sehen, da ist was passiert in ihrem Dorf. Die bekommen mit, dass was passiert ist und wir müssen gucken, dass wir dann unsere Arbeit machen. Sprich, wir müssen Zeugen befragen, wir müssen Ermittlungen durchführen, wir müssen Spuren suchen. Unser Ziel ist es halt eben, den Täter halt eben möglichst schnell dingfest zu machen.
Ja klar, je länger der Täter auf der Flucht, desto unwahrscheinlicher wird ja auch, dass man ihn fasst. Nun sind Sie erneut am Tatort. Sind da jetzt Spuren oder Hinweise zu sehen, die vielleicht am späten Abend nicht aufgefallen sind? War die Spurensicherung wieder im Einsatz?
Also an diesem Freitagmorgen nahmen auch wieder die Kollegen der Tatortgruppe ihre Arbeit am Tatort auf. Und im Treppenhaus des Tatanwesens wurden dann minimale Blutspuren festgestellt, die der Täter beim Verlassen der Wohnung offenbar verursacht hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Tatwerkzeug immer noch nicht aufgefunden, aber das Tatwerkzeug ist ein sehr wichtiges Indiz für die Beweisführung. An ihm sind Fingerabdruckspuren, DNA-Spuren, man kann Rückschlüsse eventuell über den Tathergang erlangen und so weiter.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass die Tatwaffe ein wichtiges Indiz ist und wenn das eben nicht gefunden wird, ist es sicherlich schwieriger, ein Tötungsdelikt überhaupt aufzuklären. Wie geht's denn dann weiter? Also wird dann aktiv nach der Waffe gesucht?
Da wir dann davon ausgehen mussten, dass der Täter das Tatwerkzeug aus der Wohnung mitgenommen hatte und eventuell auf seinem Fluchtweg entsorgte, forderten wir dann Kräfte der Bereitschaftspolizei an, welche die Umgebung des Tatanwesens akribisch durchsuchten. Hierzu mussten auch alle dort abgestellten Mülltonnen, die an diesem Tag zur Leerung abgestellt waren, durchsucht werden. Ebenso wurden Leichenspürhunde aus Rheinland-Pfalz hinzugezogen, um nach dem blutigen Tatwerkzeug zu suchen. Weiterhin kann man noch erwähnen, dass an diesem Freitag, der 9. Juli, der bis dahin heißeste Sommertag des Jahres 2010 war. Es herrschten Temperaturen weit über 30 Grad, was die Arbeit natürlich weiterhin erschwerte.
Das heißt, es kann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf Spuren haben, oder? Ich meine, so eine heiße Temperatur, wissen Sie das?
So schnell nicht.
Trotzdem, eine Herausforderung für Sie und Ihre Kollegen, bei den heißen Temperaturen zu arbeiten. Jetzt suchen Leichenspürhunde, Kollegen und auch Sie selbst nach diesem vermissten Tatwerkzeug. Und Die Suche bleibt erstmal erfolglos, aber es wird ja nicht nur danach gesucht, sondern auch anderweitig ermittelt, oder?
Wir hatten uns zunächst auf unsere normalen Ermittlungen, sprich Zeugenbefragungen, konzentriert. Es waren ja etliche Ermittlungsteams in dieser Sache unterwegs, vor allen Dingen im Raum Saarbrücken, Saarlouis und Bedersdorf, die dann versuchten, das Umfeld der Jennifer weiter abzuklären und auch zu erfahren, mit wem sie an diesem Abend vorher gesehen wurde. Wir haben da an diesem Tag richtig Gas gegeben. Und am Freitagnachmittag trafen Beamte der MOKO in Bedersdorf bei Befragungen auf einen Anwohner, der angab, dass er an dem gestrigen Donnerstagmorgen in einer Nebenstraße in Bedersdorf einen Mann festgestellt habe, der ihm unbekannt war und nicht aus dem Dorf stamme.
Also weil Bedersdorf eben so klein ist, da kennt jeder jeden und deshalb dann fällt es eben auch auf, wenn jemand nicht dazugehört. Okay.
Genau, ja. Und dieser Mann, den er dort angetroffen habe, der hat über massive Herzprobleme geklagt, sodass der Anwohner einen Rettungswagen für ihn anforderte. Der kam dann, hat den Mann vor Ort versorgt und hat ihn dann mitgenommen. Und unsere weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann dann vom Rettungswagen in die Elisabeth-Klinik nach Saarlouis verbracht wurde.
Sie haben es ja eben schon gesagt, im kleinen Bedersdorf fällt sowas auf. Ein Unbekannter ist unterwegs in der Nachbarschaft vor dem Wohnhaus, in dem eben dieses schreckliche Verbrechen passiert ist. Und ja, ein Unbekannter, der einfach nicht dazugehört. Und allein das fällt ja eigentlich schon auf, in so einem gut 300-Seelen-Ort. Dann klagt der Mann eben auch noch über Schmerzen im Brustbereich und ihm wird geholfen und er kommt ins Krankenhaus. Sind Sie dann dorthin gefahren?
Nein, die Kollegen waren vor Ort. Bei der Person handelte es sich um den damals 42-jährigen Michael W. aus Saarbrücken. Eine routinemäßige Überprüfung der Person, die wir in solchen Fällen immer durchführen, ergab, dass es sich bei Herrn W. eher um einen Kleinkriminellen handelte. Einige Zeit später informierten mich die Kollegen aus dem Krankenhaus, dass sie bei den Utensilien des Herrn W. an dessen Hose einen Blutspritzer festgestellt hätten. Und mit den Vorwürfen konfrontiert gab HW zunächst an, dass er zwar die Jennifer nach Bedersdorf begleitet hätte, in ihrer Wohnung sei sie doch von einem anderen Mann, einem Russen, erwartet worden.
Das klingt erstmal absurd. An einem Kleidungsstück von Michael W. entdecken ihre Kollegen also Blut. Und dieser Tatverdächtige streitet erstmal alles ab und spricht von einem mysteriösen Russen, der Jennifer auf dem Gewissen haben soll. Aber das kaufen sie ihm nicht ab. Wieso war er denn so verdächtig? Nur aufgrund des Blutspritzers?
Nein, es handelte sich ja um die Person, die in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen wurde. Genau an diesem Morgen, nachdem die Tat stattgefunden hatte. Er hatte keinerlei Bezug nach Bedersdorf, stammte aus Saarbrücken und es stellt sich natürlich die Frage, was macht dieser Mensch morgens in Bedersdorf?
Können Sie noch ein bisschen drauf eingehen, wer war denn dieser Michael W.? Sie haben gesagt, ein Kleinkrimineller, gibt es da noch mehr über den Mann zu wissen?
Er war ein flüchtiger Bekannter der Jennifer. Sie kannten sich seit mehreren Jahren aus diesem Saarbrücker Szene-Lokal in der Nähe des Saarbrücker Hauptbahnhofes und er hat auch in seiner Vernehmung gesagt, dass er in Saarbrücken auch schon des Öfteren die Liebesdienste der Jennifer in Anspruch genommen habe. Er hat sich eigentlich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Obwohl er damals erst 42 Jahre alt war, hatte er seit Jahren eine schwere Herzkrankheit, sodass ihm ein Defibrillator in den Brustkorb implantiert wurde. Wegen Gewaltdelikten trat er bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Erscheinung. Er fiel, wie gesagt, eher durch die Begehung kleinerer Straftaten auf.
Welche Straftaten? Also zum Beispiel irgendwas geklaut oder?
Das sind Sachbeschädigungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigungen, so in Anführungsstrichen normale Delikte.
Die Beweise sprechen für diesen Michael W. als Täter. Sie haben die Blutspritzer an seiner Kleidung und er hat das Opfer als letztes gesehen. Die Geschichte mit dem Russen ist absurd, klingt unlogisch, alles deutet auf ihn hin. Gesteht er denn irgendwann?
So, er hat direkt noch versucht, sich natürlich aus dieser Geschichte etwas rauszureden. Erzählte dann noch ein paar Räuberpistolen, die Geschichte mit dem Russen in der Wohnung und ist dann aber aufgrund der Beweislage, die ja dann doch immer enger wurde, relativ schnell eingeknickt und hat dann in der weiteren Vernehmung dann noch an diesem Abend etwa gegen 19.30 Uhr noch im Krankenhaus die Tat und die Tötung eingestanden.
Michael W. gesteht also, Jennifer getötet zu haben. Aber wir haben ja eben auch von der Tatwaffe gesprochen. Sie und ihre Kollegen suchen diese ja überall und sie ist ja eben auch sehr relevant für den Fall und vor allen Dingen als Beweis. Wo ist die denn? Finden Sie diesen Hammer denn? Wo ist die denn?
Ja, die Tatwaffe, die haben wir dann im Nachhinein in dem Backofen in der Küche aufgefunden.
Im Backofen.
Es handelt sich um einen 1-Kilo-Hammer, ein sogenannter Fäustel. Der hat zuvor offen in der Wohnung gelegen. In der Wohnung wurden zuvor auch Renovierungsarbeiten durchgeführt. Und bei der Tatbegehung schlug der HW mindestens 5-mal mit diesem Hammer mit großer Wucht auf den Kopf der Jennifer ein.
Sie haben ja gesagt, die Jennifer hatte große, massive Verletzungen am Kopf. Jetzt auch, dass dieser Hammer einfach in der Wohnung drin lag. Das heißt, der Täter hat im Affekt gehandelt oder wie kann man sich das vorstellen?
Das war nachher das große Problem vor Gericht. Der Täter versucht, sich natürlich auf eine Notwehr- oder Affekthandlung zu berufen. Aber das konnte man ihm nicht komplett widerlegen. Aber anhand dieser massiven Gewaltanwendung war feststellbar, diese mindestens fünf Hammerschläge auf den Kopf, von denen war jeder einzelne tödlich, hat sich nachher bei der Obduktion herausgestellt, war die Jennifer innerhalb von Sekunden tot.
Und den Hammer, den hat er dann in den Backofen einfach reingeworfen?
Nein, also er hat auch nachher in seiner Vernehmung angegeben, dass er sich nach der Tat noch in der Wohnung des Opfers seine blutverschmierten Hände gewaschen hat und den Hammer, also das Tatwerkzeug dann, in einem Backofen in der Küche versteckt hatte, sodass wir das Tatwerkzeug auch nicht direkt im ersten Step finden konnten. Er hat also nach dieser schrecklichen Tat eigentlich noch ziemlich rational und überlegt gehandelt.
Das klingt zumindest so, wenn man die Tatwaffe im Ofen versteckt. Das klingt so absurd und fast durchdacht, denn da kann man ja davon ausgehen, dass Sie und die anderen Ermittler nicht nachschauen. Und das haben Sie ja faktisch auch vorher nicht. Warum sollte man auch im Ofen nach der Tatwaffe suchen? Können Sie im Nachhinein, also nach seinem Geständnis, sagen, wie diese Tat sich überhaupt abgespielt hat?
Ja, das weiß eigentlich nur der HW ganz genau. Wir hatten ja nur das objektive Spurenbild aus der Tatwohnung und seine Angaben. Und der HW kannte die Jennifer aus Saarbrücken. Und in dieser Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat man sich auch in dieser Gaststätte getroffen, unterhalten. Und die Jennifer habe dann morgens etwa gegen 3:30 Uhr, nicht gewusst, wie sie denn nach Hause, nach Bedersdorf komme. Dann habe er ihr angeboten, dass er sie mit dem Zug von Saarbrücken nach Saarlouis bringen könne, weil aufgrund seiner Herzkrankheit und dem implantierten Defibrillator hatte er einen Schwerbehindertenausweis, der es ihm erlaubte, kostenlos Zug zu fahren und auch eine Begleitperson kostenlos mitnehmen zu können. Ob da jetzt weitere Vereinbarungen mit der Jennifer getroffen wurden, wenn er sie denn auf diese Art und Weise nach Hause bringt, wissen wir nicht. Unsere weiteren Ermittlungen anhand von Videoauswertungen am Hauptbahnhof ergaben, dass der HW gemeinsam mit der Jennifer an diesem Donnerstagmorgen gegen 04.17 Uhr den Hauptbahnhof Saarbrücken Arm in Arm betrat und mit ihr in Richtung der Gleise ging. Anschließend fuhren sie mit dem Zug von Saarbrücken nach Saarlouis und von dort mit einem taxiähnlichen Wagen, den wir damals leider nicht ermitteln konnten, in die Wohnung nach Bedersdorf. In der Wohnung der Jennifer sei man etwa gegen 5.30 Uhr, also morgens um 5:30 Uhr angekommen. Und unsere späteren Überprüfungen hinsichtlich des Defibrillators des HW ergaben, dass dieser implantierte Defibrillator an diesem Donnerstagmorgen etwa gegen 8.40 Uhr, also etwa 3 Stunden später, ausgelöst hatte. Also kurz bevor er draußen auf dieser Straße von dem Anwohner angetroffen wurde. Und was jetzt genau in diesen 3 Stunden in der Wohnung der Jennifer passierte, kann mit Sicherheit nur der Täter, der Herr W., sagen. In späteren Vernehmungen gab er an, dass Jennifer und er in der Wohnung zunächst gemeinsam auf der Couch Fernsehen geschaut hätten und dass er sich hiernach mit ihr hinsichtlich Sexualpraktiken gestritten habe. Hierbei habe sie ihn beschimpft und mit einem Hammer auf seinen Brustkorb geschlagen. Er hätte Angst um seinen Defibrillator gehabt, habe ihr den Hammer entrissen und mit diesem auf sie eingeschlagen.
Mhm. Klang das für Sie plausibel, was er da gesagt hat?
Nein, wir haben uns natürlich viel Mühe gegeben bei der Tatortaufnahme, haben auch Gutachter beauftragt, haben auch ein Blutspritzergutachten beauftragt. Es ging nämlich darum, hat der Täter die Jennifer getötet, als sie eventuell nichtsahnend auf der Couch lag? Oder war es so, wie er es versucht hat, uns zu erklären? Und er hat sich dann quasi auf eine Notwehr und eine Affektsituation berufen wollen. Und da ich, wie bereits zu Anfang gesagt habe, die Jennifer tot auf der Couch liegend aufgefunden wurde, sprach alles dafür, dass er halt eben die Jennifer erschlagen hatte, als sie auf der Couch lag. Das ist auch entscheidend nachher vor Gericht. Geht es um Mord oder geht es um Totschlag? Mord gibt lebenslänglich. Bei Totschlag hat man eine geringere Straferwartung. Und die Frage, in welcher Situation dieser erste Schlag von ihm mit diesem Hammer erfolgte, also ob die Jennifer vor ihm stand oder auf der Couch lag, konnte auch durch Sachverständige vor Gericht nicht eindeutig geklärt werden.
Das heißt, es konnte ihm nur nachgewiesen werden, dass er getötet, aber nicht, dass er gemordet hat.
Er ist also verurteilt worden wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren.
Sie haben jetzt gesagt, er wird verurteilt, aber gibt es noch irgendwelche Informationen? Haben Sie Informationen, wie er sich vor Gericht verhalten hat? Hat er da nochmal was gesagt? Hat er es abgestritten oder hat er überhaupt gar nicht aussagen wollen?
Doch, er hat ausgesagt, er blieb aber bei seiner Tatversion. Auch die Richter waren davon wenig beeindruckt und er hat sich also nicht dazu hinreißen lassen, ein Geständnis abzulegen. Und insofern konnte man ihm das Mordmerkmal der Heimtücke auch nicht nachweisen. Und er ist dann halt irgendwie wegen Totschlags verurteilt worden.
Wann wurde er verurteilt? Schon 2010?
Ja, die Verhandlung vom Landgericht Saarbrücken war relativ zeitnah. Die Tat ereignet sich im Juli. Die Verhandlung fand im Dezember statt. Das war also relativ schnell, die Verhandlung.
Okay, das heißt, er ist 10 Jahre hinter Gittern gewandert. Das bedeutet, Michael W. sitzt heute nicht mehr im Gefängnis.
Nein, die Gefängnisstrafe wurde von ihm vollständig verbüßt. Er befindet sich wieder auf freiem Fuß und lebt heute in Saarbrücken.
Ja, ein brutales Tötungsdelikt im Saargau, im kleinen Bedersdorf im Kreis St. Louis. Vielen Dank, Herr Erbel, für diese vielen Informationen zu dem Fall.
Danke Ihnen.
Und ja, zu diesem schrecklichen Verbrechen haben wir auch wieder ein Lesestück für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinkt in unseren Shownotes und natürlich auf saarbrücker-zeitung.de und in unserer SZ-News-App. Und falls Sie einen Fall kennen, den wir hier besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de oder per Instagram und Facebook Direktnachricht. Ja, alles finden Sie wie immer verlinkt in unseren Shownotes und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dann!
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.